Beim Mittagessen neulich lief der Fernseher. Mach ich ehrlich gesagt immer, weil der Hund nicht viel redet und man sonst da so stumm am Tisch sitzt. Und während ich meine aufwendig zubereiteten Nudeln mit grünem Pesto aus dem Glas noch einmal umrührte, sah ich einen Werbespot. Ich habe den bestimmt schon 100 Mal gesehen und ich bin auch ziemlich sicher, ich habe euch schon mal davon erzählt. Aber man lernt durch Wiederholung. Es geht in dem Spot um Noemi. Das ist ein afrikanisches Mädchen, das eine Spendenorganisation Save the Children in einem Aufruf zeigt. Noemi ist massiv unterernährt und blickt mit trüben, verweinten Augen in die Kamera. Reine Verzweiflung. Da bleiben einem die Pesto-Nudeln bissen im Hals stecken. Ich überlegte kurz gleich die Nummer zu wählen und dann denkt man aber auch an die 80.000 Berichte darüber, dass bei den Kindern ja sowieso nichts ankommt. Korrupte Menschen und grausame Kriegsherren schöpfen das Geld aus Europa ab und am Ende wird von meiner Spende ein Gewehr gekauft und nichts zu essen. Nee. Also ausnutzen lasse ich mich ja auch nicht, dachte ich, und so versinken die guten Intentionen im Nichts. Und es sickert langsam Erfahrung für Erfahrung die Erkenntnis, die Welt wirst du eh nicht ändern. Wenn du hier ein bisschen hilfst, dann ist da hinten schon die nächste Katastrophe. Außerdem gibt es gefühlt 1000 Leute, die irgendwelche Petitionen laufen lassen und nichts passiert. Für mich war damals ganz einprägsam die Annexion der Krim. Da hat man getrampelt, den Finger gehoben und gesagt, das ist aber nicht okay. Und am Ende war es, wie es war. Und jetzt sagte neulich jemand, naja, das ist ja schon so lange so, das wird auch nicht mehr anders werden. Das Gefühl dahinter ist irgendwie Hilflosigkeit. Handlungsunfähig zu sein, wenn man will und kann nichts tun. Und dann fragen wir uns, wo ist denn da Gott? Schaut er zu? Was bringt das Beten? Der Glaube soll doch was bewirken, Berge versetzen und so weiter. Er soll etwas in uns bewirken, aber auch in der Welt. Wir beten ja nicht nur, um uns besser zu fühlen. Die Antwort könnte woanders liegen. Wir machen einen Sprung und schauen nach hinten, in eine Zeit, in der diese Fragen auch schon gestellt wurden. Aber nur leise, denn laut war verboten. In einer Zeit, in der Kirche den Menschen erzählte, auf welcher Garstufe man in welcher Vorhölle für welche Sünde brennt. Das Mittelalter, da war nicht viel Platz für Trost und Hoffnung. In einer Zeit, in der man in den Gottesdienst ging, weil das Dorf einen sonst ächtet. Oder weil man sich schuldig fühlte vor Gott und vor allem, weil man Angst vor der Strafe hatte. Immer Angst vor Strafen. In so einer Zeit lebte ein Mann, der Anwalt werden wollte und Mönch wurde. Unser lieber Martin Luther hatte nämlich eigentlich keine Lust auf den Ärger, die Todesdrohungen und die Krawalle einer Reformation. Eigentlich wollte er nicht mal Mönch werden, sondern eben andere kluge Dinge studieren. Aber als er unterwegs war bei Regen und Sturm mitten auf einem großen Feld, da schlug donnernd ein Blitz neben ihm ein. Martin fiel zitternd und weinend zu Boden. Er schrie und schwor, ich paraphrasiere, Gott, wenn du mich jetzt rettest, dann werde ich dir mein ganzes Leben widmen. Schon mal gehört, oder? Martin machte sich auf, studierte Theologie und wurde Mönch und stellte fest, huch, in der Kirche sind ja auch nicht nur die Netten unterwegs. Schocker, ich weiß. Er stellte fest, dass auch vieles nicht hinterfragt wurde, aus Angst vor einem Gott des Zorns, der all jene bestraft, die nicht blind gehorchen. Aber dieser Gott hatte ihn doch gerettet. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und mit diesem Gott war er doch ständig im Gebet. Aber wo war denn Gott, als man anfing, Menschen im Namen der Kirche zu foltern? Und wer sollte das denn ändern, wenn jetzt nicht er? Es brauchte viel, viel Mut und die aufbauende Liebe der schlauen Katharina von Bora, um Martin Luther den Weg zum großen Reformator möglich zu machen. Denn ganz alleine hätte er das sicher nicht geschafft. Ich finde auch furchtbar sympathisch, dass er das eigentlich gar nicht wollte, sondern nur in Ruhe sein Leben leben. Aber einer muss halt alle retten und dann macht er das halt. Im Angesicht all dieser Missstände, im Angesicht dessen, was Menschen aus dem gemacht hatten, was Jesus gesagt hatte. Wie man diese Lehre der bedingungslosen Liebe missbraucht und korrumpiert hat, bis sie eine Keule der Angst geworden war. Wenn man sich so einem Apparat gegenüber sieht, dann kann ich mir vorstellen, fühlt man sich hilflos, handlungsunfähig. Er versucht, das System zu begreifen. Aber je mehr er aufsaugt an theologischer Gelehrsamkeit, desto größer wird sein Unglück. Er kann nichts tun. Er steht hilflos vor Gott und bittet ihn um Hilfe. Im Vertrauen darauf, dass Gott eingreift, dass dieser Gott sich in der Welt einmischt. Ein Einzelner kann nicht die ganze Welt verändern. Aber Gott kann es. Und deswegen sind wir nicht hilflos. Und mit einem Male, so schreibt Luther ein Jahr vor seinem Tod, mit einem Mal standen mir die Pforten des Paradieses offen. Luther findet sein Glück, findet zurück ins Paradies, weil er erkennt, nicht die vollen, sondern die leeren Hände machen mich reich vor Gott. Und um diese leeren Hände geht es in der Bibel in den Seligpreisungen. Vielleicht kennt ihr die Passagen. Selig sind die Arm im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und so weiter. Um Armut und Trauer, um Demut und um vorenthaltene Gerechtigkeit. Um ein offenes Herz für Gott und um eine Welt, die nach Frieden schreit. Nicht die sind glücklich, die ihr Leben gründen auf ihrer Schönheit und ihrer Leistung. Glücklich, so sagt der Text, sind die, die Gott schön macht, weil er ihre Tränen trocknet und in Lachen verwandelt, weil er ihre Herzen füllt und weil er ihnen den Frieden im Herzen schenkt, wenn die Welt um sie herum tobt. Vollkommen unverdient. Und das ist gut so. Ich bin bei dir, sagt Gott. Ich bin bei dir und du musst dafür nichts tun. Du musst es dir nicht erst verdienen. Das kannst du auch gar nicht. Du darfst hier hilflos sein, handlungsunfähig, gefühlt, weil ich deine Hilfe bin. Deshalb darfst du glücklich sein. Kein Wunder, dass Luther mit dem Glück der leeren Hände leben kann. Wir sind Bettler, sagt er. Das ist wahr. Und es sind seine letzten Worte vor dem Tod. Und er sagt sie nicht bitter oder traurig. Hilflos sein fühlt sich für uns selbst trotzdem furchtbar an, finde ich. Das denke ich gerade in Trauergesprächen manchmal, wenn man da sitzt und sieht, wie den Leuten das Herz beim Erzählen ein zweites Mal bricht. Und es kommt das Gefühl auf, ich kann hier nichts tun. Und es stimmt. Ich kann hier nichts tun. Und das ist völlig okay. Ich habe diese leeren Hände dabei. Und Gott wird sie füllen mit allem, was ich brauche. Und er wird den Menschen den Trost geben, den sie brauchen. Gott ist nicht hilflos. Gott ist unser Rückenwind. Also sei glücklich über die leeren Segel, die leeren Hände, weil sie gefüllt werden, weil sie voll mit Potenzial für Wunder sind. Da ist Raum für Gott und sein Wirken. Lasst zu, dass Gott sie füllt. Zum Schluss habe ich euch noch eine andere Übersetzung der Seligpreisungen mitgebracht. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die, auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen. Denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Du bist ein Kind Gottes. Ganz und gar unverdient und ganz und gar geliebt. Also schließ die Augen und streck die leeren Hände aus mit einem erwartungsvollen Lächeln, weil Gott sie mit seinen Wundern füllen wird.